möchte gerne einen Kurzfilm zeigen über Ostern, bevor ich zum eigentlichen Wort komme. Lass uns das mal kurz anschauen. Oh Mann. Es bewegt mich einfach, wenn ich das einfach so sehe, was Jesus getan hat. Und genauso wie er gegangen ist, wird er auch wiederkommen. Es wird sich alles erweisen, dass es so ist, wie wir es auch geglaubt haben. Das ist so mein Thema heute Morgen, habe ich gewählt, warum ich an Jesus glaube. Warum ich an Jesus glaube. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns allen natürlich persönlich irgendwann mal wiederum stellen muss. Warum glaube ich an Jesus? Warum habe ich mich für Jesus auch entschieden? Lass mich zuerst aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 ein paar Verse lesen. Nach der Auferstehung, als Jesus das zweite Mal seiner Jünger als ganzen Gruppe erschienen ist hier. Und das heißt hier ab Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das war das erste Mal. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet und sprach zu ihm, oh mein Herr, oh mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hat ein gewisses Vorrecht hier gehabt in dieser Situation, dass er persönlich natürlich Jesus gesehen hatte. Auch Paulus hat eine besondere Erfahrung, aber nicht jeder hat das. Ich selber habe keine Erscheinung von Jesus bis anhin gehabt. Ich sage nicht nein für die Zukunft, aber ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe sie nicht gebraucht. Ich gehöre zu denen hier, wo es heißt, selig sind diejenigen oder gesegnet sind diejenigen, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben, mit diesen Augen. Aber ich habe es mit diesen Augen gesehen. Warum habe ich mich für Jesus entschieden? Nun, ich glaube an Jesus alle in erster Linie einmal deswegen, weil ich persönlich ihn erfahren habe. Das kannst du mir niemals nehmen. Ich habe ihn persönlich wirklich erfahren. Ich habe ihn zwar nicht gesehen hier wie Thomas, aber ich habe ihn persönlich erfahren. Ich bin ja teils in Amerika, teils hier in der Schweiz aufgewachsen, meine Teenagerjahre hier in der Schweiz. Und wir sind in Amerika, sind in eine presbyterianische Gemeinde gegangen. Und meine Mom dann bei der Scheidung, als ich 14 war, ist sie dann zurück in die Schweiz gekommen, ich mit ihr hier. Und sie hat eine neue Hingabe zu Jesus wirklich dort gemacht. Aber ich war 14 Jahre alt, als ich zurückkam in die Schweiz, 14, 15 und so. Ich war jung. Kirche für mich war einfach leer und tot. Und ich habe noch daran gehalten, bis ich konfirmiert wurde in der reformierten Kirche mit 16 Jahren und meine Geschenke abholen konnte. Nachdem war es zu Ende. Aber auch in meinen Teenage-Jahren, ich war einer, der immer wieder mal, und ich denke zurück an verschiedenen Filmen, die ich gesehen hatte als Junge. 8, mit 10, mit 12, so Ben Hur zum Beispiel oder andere Jesus-Filme, die zum Teil immer wieder spielen. Und immer wenn ich diese Filme gesehen habe, sie haben wirklich mich berührt irgendwie. Aber natürlich, das war nur an Ostern, wenn ich sie mal gesehen habe, so, dann habe ich schnell wieder vergessen. Nun, als ich dann 16 Jahre alt war, mein Bruder ist dann in Amerika geblieben mit meinem Vater und er ist dann wieder, war eine kurze Zeit hier und ging wieder dann zurück ins College und er ist mit einer jungen Gruppe von christlichen Leuten zusammengekommen, hat sein Leben Jesus übergeben. Das ist eine andere Story, wie er zu Jesus fand. Und er schrieb mir einen Brief und ich dachte, mein Bruder Tom, der war ja letzten Sonntag war ja da, 2 Jahre älter als ich. Und ich dachte, mein Bruder Tom, gläubig geworden, spinne ich eigentlich. Was ist mit dem los, oder? Aber als er mir den Brief schrieb und erklärte, was mit ihm geschehen war, es hat mich wirklich berührt. Ich war 16 Jahre alt, habe mich zu Tränen gerührt. Ich war ganz allein in meinem Zimmer, als ich den Brief gelesen habe. Mit 16 Jahren, da weinst du nicht als junger Mann. Ich habe es einfach weggetan. Ich habe mich selber geschämt von mir selber, weil es mich so stark wiederum berührt hat. Aber es war schnell wieder vergessen. Und siehe, da bin ich dann 17 geworden, 17,5. Es war im Februar 1978. Da dachte ich, ich bin der Große. Ich hatte zusammen mit einem Kollegen, haben wir eine Disco aufgebaut in der katholischen Kirche. Ich dachte, ja, da bin ich ja besonders gläubig und so. Als wir dann zur Prüfung gingen, um in die Mittelschule zu kommen, oder bin ich mit meinen katholischen Freunden, sind wir zuerst in die katholische Kirche gegangen, um dort zu beten, bevor wir die Prüfung machten. Ja. Also immer so kleine Dinge und so, aber eigentlich hat es nicht viel bedeutet. Dann mit 17, ich hatte dann wiederum eine junge Frau, nachdem ich schon einige, ja, Freundinnen hatte. Da war eine junge Frau, die mochte ich ganz besonders und ich wollte ja sie ein bisschen näher kennenlernen. Sie lud mich ein zu einer ihrer Partys. Die Sache war einfach die, ihre Kollegschaft war mehr so 21, 22, so ältere Leute gewesen. Diese Party waren voll von solchen und da kam ich an. Ich war ziemlich verstrickt in Karate. Bruce Lee war mein Idol. Und außer an Samstagen, wenn ich in die Disco ging, da war Elvis Presley mein Idol, dann habe ich Pomade in die Haare gemacht, oder? Aber sonst war es Bruce Lee, oder? Und da habe ich dann gelernt mit Chi, oder? Also ich war auch in der Kung-Fu-Schule in Kalifornien, San Francisco gewesen und so. Also da dachte ich, ich bin stark, ja, ich habe die Kraft des Chis, Halleluja. Aber an dieser Party dann, als mich einer der älteren Jungs da hingesetzt hat, hat eine Flasche Johnny Walker auf den Tisch gestellt und hat gesagt, also wenn du an dieser Party teilnimmst, dann musst du immer trinken, wenn einer trinkt. Ja, kein Problem für mich, oder? Und so haben wir die ganze Flasche zu zweit geleert. Und ich sagte, nachdem weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ich bin irgendwie aus der Wohnung rausgegangen. Und irgendwie habe ich es geschafft, wieder nach Hause zu kommen mit irgendeinem Taxi. Zuerst fuhr er mich an die falsche Adresse und dann an die richtige. Bin dann reingeschlichen, damit meine Mom mich ja nicht hört. Erst ein paar Tage danach habe ich dann einen Anruf gekriegt von der Gemeinde, ob mir eigentlich ein Mantel fehlt. Ich hatte einen schönen, einen langen Ledermantel, ja, so wie bei der Matrix, oder? Aber das war vor Matrix-Filme. Aber so habe ich einen langen Mantel gehabt, oder? Und sie haben gesagt, ja, mir fehlt eins. Ich wusste gar nicht mehr, was es war, weil als ich nach Hause am nächsten Morgen aufwachte, waren meine Hände voller Blut und ich hatte meine Jacke nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Sie haben gesagt, ja, ihren Mantel haben wir gefunden auf den Bahngleisen in Glabruck aufgehängt. Ich sagte, ich weiß gar nicht, dass ich dort war. Und als ich dann herausfand, genau wo es war, ich hätte überfahren werden können von irgendeinem Morgenzug oder sonst irgendwas. Von heraus, dort war der Stacheldraht, da bin ich rübergeklettert, deswegen waren meine Hände voller Blut. Es hat mich dazu geführt, und da wollte mich sowieso die junge Dame ja nicht mehr dann haben, hat mich einfach dazu geführt, ich hatte wirklich angefangen, wirklich Selbstmordgedanken zu haben. Wirklich das ständige Auf und Ab. Immer wieder auf etwas gefreut, endlich die TÜV-Prüfung machen können, ja, Mofa-Prüfung mit 14 und all das. Aber nachdem man das gehabt hat, war es einfach eine Leere. War immer diese Leere. Ja, endlich die Freundin, die ich schon immer haben wollte, aber nach 2 Wochen gibt sie dir wieder die Schuhe oder so irgendwas. Wieder diese Leere, ständig diese Leere, immer irgendwie nach etwas. Aber ich habe schon gemerkt, als Teenager, es nicht zu finden. Und der Teufel plagte mich, ich wusste nicht, dass es der Teufel war. Habe sogar auf einem Zettel aufgeschrieben, jetzt bist du ans Ende gekommen. Wie geht's weiter? Und haben mir wirklich da kamen Gedanken auf und Selbstmord. Und ich wusste, dass meine Mom durch eine schwierige Zeit gegangen war, vor ein paar Jahren mit der Scheidung und allem. Da habe ich habe oftmals an ihre Tür gelauscht, weil sie hat immer wieder uns gesagt, sie kann in einer Sprache reden, die sie nie gelernt hat. Und ich fand das immer ganz interessant, oder? Manchmal habe ich an ihre Tür gelauscht, wie sie dann im Gebet war. Was redet sie denn da? Aber an dem Morgen, als ich dann aufwachte und wurde wieder nüchtern und wieder ja, den Kater ein bisschen abgelegt, habe ich ihr gesagt, bitte bete mit mir. Sie haben mit mir gebetet, ein Übergabegebet, und das hat eigentlich in einem Moment die ganze Depression gelöst. Ich bin dann auch mit ihr gegangen für die nächsten 2 Wochen in charismatische Gottesdienste hier in Seebach, in einer reformierten Kirche, welches dort angefangen hatte. Pfarrer, wie hat der Kaiser? Der Pfarrer Fürst, oder? Und es war recht gut, aber es dauerte nicht lange und die Welt hat mich wieder zurückgeholt. Meine alte Clique, wo wir sehr vieles unternommen hatten. Und ich bin dann, nachdem ich 2 Wochen lang gegangen war, meine Mom war so happy, dachte, jetzt ist. Aber eigentlich nach diesen 2 Wochen bin ich weiter weggefallen von Gott als jemals zuvor. Wie ich euch schon sagte, ich hatte immer so Verlangen, Gott, wann rufst du mich? Weil das ist das, was ich dann sagte, als ich den Brief las, 2 Jahre zuvor von meinem Bruder. Ich sagte, Gott, wann wirst du mich rufen, mich begegnen? Aber nach dem Gebet, die Depression hatte sich gelöst, aber der 20er ist noch nicht abgekehrt. Und ich bin weiter weg von Gott gekommen als jemals zuvor. Und ich habe mich mehr mit dem Okkulten und mit Magie und mit all diesen östlichen Religionen befasst als jemals zuvor. Ich war noch in größere Finsternis gekommen, als ich jemals zuvor gekannt habe. Und meine Mom kommt zu mir dann ein paar Monate später und fragt, wir wollten eine Reise machen nach Amerika im Sommer, meinen Bruder besuchen. Und sie und mein Bruder wollten an eine Glaubenskonferenz gehen von Kenneth Hagin in Tulsa, Oklahoma. Und sie fragt mich, ob ich auch mitgeben möchte. Ich habe keine Lust gehabt, nichts mehr wissen von all dem. Also ich bin weiter weggekommen. Also nur für euch Eltern, wenn ihr manchmal betet für eure Kinder und es scheint zuerst, ja, sie sind auf dem guten Weg und dann fallen sie wieder noch schlimmer zurück. Gib nicht auf. Als sie mich fragte, wollte ich Nein sagen. Wisst ihr, was aus meinem Mund kam? Es kam ein Ja heraus. Ich konnte es gar nicht verstehen. Und sie hatte sich so sehr darüber gefreut, dass ich Ja gesagt hatte, mitzukommen nach Tulsa, Oklahoma, wo ja diese Glaubenskonferenz war. Ich brachte es in dem Moment nicht übers Herz, ihr zu sagen. Nein, ich meinte Nein. So dachte ich, ich sage es ihr später. Und dann sind wir in Amerika gewesen und da hat mich der Teufel geplagt. Ich wusste nicht, dass es er war. Ich hatte wirklich Gespräche, nächtelange Gespräche von einer Stimme, die mir sagte, du musst einfach sagen, du willst nicht hingehen. Bleibe einfach hier. Bleib einfach in Kalifornien, hab eine gute Zeit. Aber ich brachte es nicht übers Herz. Sie hatten dann das Billett schon gekauft. Und so sagte ich, okay, ich gehe nach Tulsa. Ich gehe einfach am Abend in die Disco, oder weil ich muss ja was zu erzählen haben für meinen Kollegen, oder? Wenn ich nach Hause kam, welche für schöne Mädchen ich aufgerissen habe und so. Und so kamen wir in Tulsa an. Es war nachmittags und es gab eine erste Versammlung am Nachmittag. Und da haben sie gefragt, ja, willst du mitkommen? Ich dachte, am Nachmittag kannst du so schnitt machen. Also wieso nicht? Wollte nichts zu tun haben mehr mit Christentum oder sonst irgendwas. Aber ich dachte, okay, ich gehe einfach da mit. Mal schauen, was das ist. Da bin ich gewesen, diese Glaubenskonferenz am Nachmittag, das war eine Stadthalle voll von fast gegen 10.000 Menschen, die zusammen waren. Ich dachte, das hat mich schon ein bisschen imponiert. Wow. Ich kannte ja nur die Kirchen, die ja 3/4 leer sind. Und da stand ein Prediger vorne, ein schwarzer Prediger namens Fred Price aus Kalifornien. Und er predigt über Hebräer 11, Vers 1. Jetzt ist der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hat zwar kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat, aber die, wie man von Jesus damals sagte, die Autorität, mit der er sprach, und die Art, wie er von Jesus redete, die Beziehung, die er mit Jesus hatte, dass es eine Alltagsbeziehung war. Es war nicht einmal nur zu reden über, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Was hat das Kreuz mit mir heute zu tun? Das hat mich viel fasziniert. Da bin ich auch gleich am Abend zurückgegangen. Und als ich dort war, an dem Abend in der Versammlung von all diesen 10.000 Leuten, die einfach ihre Stimmen erhoben haben im Lobpreis zu Gott, ich spürte etwas, was ich noch nie zuvor gespürt hatte. Eine Liebe, eine Gegend, ich weiß jetzt, es war die Gegenwart Gottes. Ich spürte etwas. Ich sagte, er hätte alles gegeben, nur für das. Und das hat sich dann auch getan, weil in dem Moment habe ich zwar nicht mit meinen Worten gesagt, aber in meinem Herzen, mein Herz habe ich verbunden mit dem, was ich Monate zuvor gesagt hatte im Februar. Jetzt ist Juli, 24. Juli 1978. Ich bin noch eine Woche vor meinem 18. Geburtstag. Und da sagte ich in meinem Herzen, was auch immer das ist, Jesus, komm in mein Leben. Und ich sagte, in einem Moment, es fühlte sich an, wie wenn ich früher wandern gegangen bin und ich habe meinen schweren Rucksack getragen. Ich hatte oftmals einen sehr schweren Rucksack, weil ich bin gern strahlen gegangen. Und da habe ich natürlich als Junge habe ich allerlei Steine da reingepackt. Ob da nur ein kleiner Kristall war und der Stein so groß, das war mir egal. Ich habe es alles in den Rucksack gepackt. Und manchmal bin ich da mit einem 20 Kilogramm Rucksack herumgelaufen. Und die wissen, was ein schwerer Rucksack ist, wer Militär war, wenn du den mal ablegen kannst, weißt du, was das für ein Gefühl ist? Du fühlst dich, als ob du fliegen kannst. Genauso kam es mir vor, in dem Moment, mitten unter all den 10.000 Leuten, die Gott gelobt und gepriesen haben, kam es mir vor, als ob ich fliegen könnte. Ich schaute herum, ob irgendjemand anders irgendwas gesehen hatte, aber alle waren einfach vertieft in ihre Anbetung und Hingabe. In dem Moment ist mein Leben total verändert worden. Plötzlich waren meine Gedanken nicht mehr einfach nur auf mich und Egoismus und wer ich bin und mir ist es egal, was irgendjemand anders denkt. Ich war manchmal nicht immer so der Einfachste in der Oberstufe. Als dann die als es dann läutete für die Pause und die Lehrerin dann ein bisschen weitersprach, stand ich einfach auf und lief raus. Sagte, die Glocke hat klingelt, die Stunde ist vorbei. Könnt euch Geschichten erzählen. Aber ich sagte, in dem Moment, wo ich früher einfach Kaugummi kaut habe und einfach rausgespuckt habe, ist mir egal, wer als Nächstes einfach drüber trampelt. Als ich das gemacht habe, einfach aus Gewohnheit heraus, plötzlich merkte ich, das sollst du nicht machen. Ich ging hin und hob es auf. Ich sagte, mein Leben war total verändert. Warum glaube ich an Jesus? Ich sagte, ich habe eine persönliche Erlebnis mit ihm gehabt. Das war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Wie schon gesagt, seit 1978, was sind das? Das sind jetzt 46 Jahre her. Und ich könnte hier natürlich den ganzen Morgen, den ganzen Abend, den ganzen Tag stehen und die ganze Woche und die erzählen all die Momente, wo ich einfach gemerkt habe, wie Jesus mit mir unterwegs ist. Wenn Depression kommen wollte, wenn Schwierigkeiten kommen wollten, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wie der Herr einfach da war und wie ich einfach merkte, immer wieder von Neuem, Jesus ist real. Er ist real. Er ist real. Aber weißt du, ich habe es ja oft gehört und mit Recht natürlich, dass Leute dann sagen, ja, das ist deine persönliche Erfahrung. Das ist gut für dich. Ich brauche das nicht. Gut, wenn es nur stützt auf persönliche Erfahrung, da gebe ich dir recht. Der eine erlebt das, der andere erlebt dies. Aber ich glaube nicht nur an Jesus aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung. Ich glaube an Jesus Christus, weil auch meine persönliche Erfahrung mit dem übereinstimmt, was voll in der Bibel auch drin steht. Das ist genau das, was eigentlich schon vor 2000 Jahren gesagt worden ist von Jesus Christus. Die biblische Autorität ist ein Grund, warum ich an Jesus glaube. Johannes 3 und Vers 3 hat Jesus gesagt, indem er sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neu geboren, von oben geboren. Ich habe diese neue Geburt in meinem Fall erlebt von einem Moment auf den anderen. Ich war innen drin total neuer Mensch. Von außen nicht, ich sah immer noch gleich aus, auch gewisse Gewohnheiten waren noch da, auch gewisse Gedankenverbindungen waren noch da. Ich hatte noch einen Weg zu gehen und das war nicht immer ganz einfach. Und der Herr half mir auf Schritt und Tritt. Aber innen drin war ich total anders. Und Jesus hat gesagt, du wirst von Neuem geboren werden, von oben geboren. Dein Geist wird zu einer neuen Schöpfung werden. Und wenn eine neue Schöpfung stattfindet, dann denkt man einfach anders. Dann ist etwas anderes da. Auch dieser Moment, wo ich gespürt habe, wie die Last von mir genommen wurde, in Matthäus Kapitel 11, genauso steht es auch hier, kommt her zu mir, in Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das habe ich genauso erfahren. Und immer wieder neu in meinem Leben, als es darum ging, in Schwierigkeiten, mit Schwierigkeiten umzugehen und ich zu der Bibel hinging, die Verheißung gesucht habe, was hat Gott in seinem Wort gesagt, habe ich immer wieder erlebt, wie er zu seinem Wort stand, wie das zustande kam. Ich glaube an Jesus, nicht nur aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung, sondern aufgrund dessen, dass meine persönliche Erfahrung auch vom Worte Gottes herkommt. Das Wort, das auch voll ist von Prophetien. In Lukas 24, Vers 44 heißt es hier, Jesus aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, so muss der Christus leiden, am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ich glaube an Jesus Christus. Warum? Weil das Wort Gottes, weil die Bibel es bestätigt. Es bestätigt all das, was Jesus eigentlich getan und gesagt hat. Es steht alles im Wort geschrieben. Als Jesus kam, er kam nicht wie jeder andere Religionsführer und sagte, ich bin da und ich denke, ja, ich weiß den Weg, ich zeige euch mal so, was sein könnte. Nein, Jesus kam mit Referenzen. Von ihm wurde gesagt, wo er geboren würde, wo er sterben würde, wo er aufwachsen würde, wie er verraten würde und so weiter. Es gibt hier so viele Verheißungen in der Bibel drin, die aufgeschrieben worden sind, tausende von Jahren im Voraus, damit man genau die Adresse kennen würde von dem Messias, von dem Sohne Gottes, wenn er kommt. War es nicht so, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und fragten, wo ist der neue König geboren, was haben die Juden getan? Die haben nachgeforscht in ihren Schriften, fanden in Micha die Stelle, wo steht, auch in Bethlehem. Da steht es. Wo ist Jesus geboren worden? In Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, verraten für 30 Silberlinge. Steht alles in der Bibel im Voraus schon fest. 60 Hauptweissagungen, 270 andere Weissagungen. Wenn 8 erfüllt werden müssen in einer Person, wäre das die Wahrscheinlichkeit von 1:1 hoch 17. Also fast unmöglich. Ich glaube an Jesus, weil es mit dem Wort übereinstimmt. Nicht über Vergangenes, sondern auch Gegenwärtiges. Auch was geschehen ist in unserer Generation, die Wiederherstellung Israels als Nation im Jahre 1948. Wir hatten sowas schon gehört. Die Schrift, die gesagt hat, ich werde mein Volk wieder zurückbringen ins verheißene Land aus allen Ländern dieser Welt. Als sie Sowjetunion zusammengefallen ist, die Tausende und Millionen von Juden, die kamen aus der Sowjetunion. Auch die jemenitischen Juden, plötzlich standen 43.000 Juden vor dem britischen Konsulat und sagten, wir müssen nach Israel jetzt. Und sie fragten, ja woher denn? Ja, unsere Propheten haben uns gesagt, vor vielen, vielen Jahren, der Tag wird kommen, dass ihr wieder nach Hause kehren müsst, nach Israel. Und sie sagten, jetzt sind wir da. Und ihnen wurde sogar in der Prophetie gesagt, sie werden auf einem silbernen Vogel dahin gebracht werden. In einer Prophetie, das vor hunderten von Jahren geschrieben wurde, bevor es überhaupt Flugzeuge gab. Und genau mit einem silbernen Flugzeug sind sie dann ausgeflogen worden von Jemen nach Israel. Das Wort, ein blühendes Land. Das Land war eine Wüste in Israel. Wenn du Gelegenheit hast, das jemals zu besuchen, du wirst sehen, woher kommen die schönsten und größten Orangen? Jaffa-Orangen kennen wir doch alle, oder? Das war früher nicht so, das war alles Sand, alles Wüste geworden. Nachdem die Juden nicht mehr im Land waren, ist alles zu einem Wüstenland geworden. Niemand wollte dort mehr leben. Aber als die Juden anfingen zurückzukommen, weil das Land ist verbunden mit den Juden. Gott hat eine Verheißung gegeben, dass das Land blühen wird, wenn die Juden im Land sind. Und alle werden gesegnet werden, wenn sie es wollen. Das zeigt sich vor unseren Augen. Zukünftiges steht auch in der Bibel. Warum glaube ich an Jesus? Ja, aus persönlicher Erfahrung, habe ihn persönlich erlebt, als Auferstandenen. Nicht gesehen mit diesen Augen wie Thomas, aber ich habe ihn gesehen hier innen drin. Er lebt hier innen drin, Tag für Tag, immer wieder von Neuem spüre ich ihn. Nicht jeden Tag, am Montag stehe ich auf und frage Jesus, wo bist du? die Gefühle sind nicht immer da gleich. Oh, aber ich werde es niemals vergessen. Nicht nur den Moment vor 46 Jahren, wo er in mein Leben das erste Mal kam und ich von neuem geboren wurde, sondern all die Momente in all meinen Jahren hindurch, wo Gott sich immer wieder gezeigt hat. Ich lasse mich nicht von Momenten, wo Depression kommen will, wo Umstände sich mir entgegenstellen, dass ich mich ausreden lasse, an Jesus zu glauben deswegen. Nur weil nicht immer alles rund läuft. Habe ich alle Antworten auf alles? Habe ich nicht. Aber ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, was in meinem Leben passiert ist. Ich weiß aber auch, was das Wort Gottes sagt und es kommt zustande. Auch zukünftiges. Jesus wird wiederkommen. Die Welt bereitet sich genau auf das Szenario vor, was schon lange steht in der Bibel, in der Offenbarung. Das Zeichen des Biestes, ja, den Chip zu haben in der Hand oder in der Stirn. Meine Güte, vor 40 Jahren oder so, als ich meine ersten Bücher las, ja, über die Endzeit von Herrn Lindsay, ja, da gab es ein Buch damals, habe ich es gelesen. Ich dachte, wow, das ist ja verrückt, das ist ja Star Trek-mäßig, ja, was da steht. Und heute leben wir da. Wir sehen es vor unseren Augen. Es heißt, wie in den Tagen Noahs wird es sein, in den Tagen, wo der Sohn Gottes wiederkommt. Wie war es in den Tagen Noahs? Es gab Verbrechen, es gab Missbrauch. Die Welt war total verwüstet von den Menschen, was sie eigentlich alles gemacht haben. Alles Böses, was man sich nur vorstellen kann. Nach fremdem Fleisch losgegangen und alles andere mehr. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, oder? Jetzt gerade Ostern. Der amerikanische Präsident deklariert Ostern, ja, zum Transgender-Tag. Und es war nicht erlaubt, dass die Kinder, ja, die dann zum Ostersuchen kommen, sie sind immer aufgefordert worden, ein Bild zu malen. Sie durften nichts Religiöses malen, keine christlichen Symbole. Der amerikanische Präsident, aufgrund des Drucks von den Palästinensern, die im Land sind, die ihn unter Druck setzen. Schlimm, wie in den Tagen Noahs. Ich sag dir, wir leben in diesen Zeiten. Wir lieben alle Menschen, wir lieben auch die Transgender. Ich weiß nicht, wer nicht da sein konnte, um den Film zu sehen von Jesus Revolution, haben wir Freitagabend hier gezeigt. Der ist übrigens im Netflix anzuschauen. Ja? Wollte ich euch nicht voraus schon sagen, weil ich wollte, dass ihr kommt. Aber den kannst du im Netflix sehen. Und einmal zu sehen, wie eine ganze Generation von Hippies, die unter Drogen waren, wie sie erreicht worden sind in den 60er Jahren in Amerika. Die Jesus-People-Bewegung kam heraus. Weil man bereit war, auf Leute, die völlig anders waren als einem, auf sie zuzugehen und die Liebe Jesus ihnen zu zeigen. Das wollen wir natürlich auch tun. Das ist klar. Für das sind wir da. Nicht, um uns abzuschotten, sondern wir müssen ausstrecken. Alle Menschen die Liebe Gottes zeigen. Das nur so nebenbei. Aber ich glaube an Jesus, weil die Bibel sich bestätigt mit allem, was da drin steht. Und genauso auch das Wort, was heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber nicht nur das, sondern ich glaube auch an Jesus aufgrund der historischen Glaubwürdigkeit. Eigentlich ist das Klügste, was du machen kannst, zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich habe studiert, ich habe es angeschaut, weil manchmal, wenn vielleicht die Gefühle nicht ganz so da sind, dann kann mein Kopf ein bisschen kommen. Und mein Kopf, und ich habe es studiert, die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus auferstanden ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ist. Weil dass das Grab leer war, das ist bestätigt von allen, Feinden sowie Freunden. Egal wer, das Grab war leer. Die Frage ist, warum ist das Grab leer gewesen? Ist das Grab leer gewesen, weil er auferstanden ist oder weil er sein Leib gestohlen worden ist oder sie ans falsche Grab gegangen sind oder all die verschiedenen Gedanken, die man bringt. Und wenn du dir die Zeit nimmst, das ein bisschen zu studieren, wirst du darauf kommen, es macht keinen Sinn, anders als zu glauben, er muss auferstanden sein. Weil Jesus hat das nicht einfach nur versteckt gesagt und dass die Jünger dachten nachher, hey, wir müssen unsere Bewegung ein bisschen weiterbringen. Wir müssen unsere Bewegung weiterführen. Also sagen wir einfach, dass Jesus auferstanden ist. Das ist doch eine gute Idee, oder? Nein. Es heißt hier sogar in Matthäus Kapitel 27, ab Vers 62, es heißt, am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, Nach drei Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zu dem dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Also um genau das aus dem Weg zu gehen, um zu sagen, ja, die Jünger haben seinen Körper gestohlen, haben gesagt, er sei auferstanden. Genau deswegen sind sie gegangen und genau deswegen haben sie Soldaten dahingestellt, eine Wache hingestellt. Die Zenturions, die römische Wache, die mit ihrem Leben dafür zahlen, wenn sie einfach eingeschlafen sind. Oh, Jesus, ja, irgendwie ist er abhanden. Warum war das Grab leer? Welche Gründe hat man dafür? Was kann man dafür sagen, ja? Haben wir ihn gestohlen? Nein, die Jünger haben ihn überhaupt gar nicht. Die waren ja alle traurig. Die dachten, mit ihm ist alles vorbei. Sie haben sich vor Angst zurückgezogen. Sind sie ans falsche Grab gegangen? Ich meine, so dumm sind die auch nicht gewesen. Muss man sich überlegen. Aber die größte Tatsache ist doch die, dass Jesus gesagt hat im Voraus, er werde auferstehen. Hallo? Das ist nicht etwas, was er nachher ausgedacht hat. Irgendeine Legende vom Loch Ness Monster im Norden an Schottland. Legende von unserem wunderbaren Wilhelm Tell, den wir lieben mit dem Apfelschuss. Das wir nur wissen von einer Schriftstelle, der diese Geschichte aufgeschrieben hat. Vielleicht beruht es ein bisschen auf etwas Realität, vielleicht nicht. Man weiß es nicht ganz genau. Wir reden nicht von sowas. Wir reden von Leuten, die Augenzeugen waren, die es festgehalten haben. Und wir reden von Jesus, der es im Voraus schon mitgeteilt hat, nicht nur seinen Jüngern, indem er sagte, wisst ihr, Jungs, ich denke nicht, wie du verstehst. So steht es in der Bibel, aber man weiß halt nie. Also ich tue es nicht zu laut machen. Ja. Nein, er sagt es klar und deutlich, dass alle es hörten. Alles verstanden. Und das war nicht etwas, was Jesus üben konnte zu Hause in der Badewanne. Komm, Petrus, drück mich ein bisschen ab, bis ich sterbe, bis ich nicht mehr schnaufen habe, und dann schauen wir mal, was passiert. Das konnte er nicht machen. Aber manche sagen ja, Jesus war einfach ein Betrüger. Ein Betrüger oder ein Lügner. Ja, aber dann hätte er mit seinem Tod alles verloren. Man könnte sagen, ja, Jesus gelogen hat. Ja, das würde aber keinen Sinn machen. Also wenn du dich schon zum Sohn Gottes machen möchtest, dann geh nicht zu den Juden, die haben nämlich nur einen Gott. Geh zu den Hindus. Die haben schon Millionen, also eine Medie werdet sich freuen. Auch Athen war froh, noch einmal von einem Gott zu hören, der sie Paulus gebracht hat. Aber Jesus zu den Juden, also bitte. Aber mit einer Lüge hätte er alles verloren. Warum lügt man eigentlich? Warum würde man jemanden betrügen wollen? Man betrügt ihn, damit man etwas mehr kriegt aus dem Leben für sich. Aufgrund von falschem Zeugnis. Mit dem Tod hast du alles verloren. Die Jünger, haben die Jünger den Leib Jesu gestohlen? Doch, irgendwie, irgendwas. Ja, die sind ja alle Apostel sind, außer Johannes, den haben sie ja versucht umzubringen, aber alle Apostel haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Für eine Lüge? Hätte keinen Sinn gemacht. Die sind grausam gefoltert worden, auch gekreuzigt worden zum Teil. Für eine Lüge hätte nicht einer von ihnen sagen können, ja weißt, wir haben das alles eigentlich nur erfunden. Tut uns leid. Oder vielleicht war, manche sagen, Jesus war einfach ein Spinner. Vielleicht hat er wirklich gemeint, er sei der Sohn Gottes, aber ist er einfach nicht gewesen, ist einfach ein bisschen durchgebrannt. Und alle Religionen der Welt ehren Jesus als großartigen Lehrer, einen Spinner. Die ganze Welt, die verändert worden ist durch die Botschaft des Evangeliums, welches Jesus gebracht hat, positiv verändert. Die Frauen mehr Rechte gegeben, Sklaverei abgeschafft worden mit der Zeit durch den christlichen Glauben. Geh überall in die Welt hin, wo das Christentum hingekommen ist, das wahre Christentum. Ist auch verfälscht worden mit den Kreuzzügen und all das, ja, missbraucht worden. Aber das wahre Christentum, das bringt Freiheit, das bringt Liebe, das bringt Entgegenkommen. Hat ein Spinner das angefangen? Dann spinnen wir aber alle. Warum glaube ich an Jesus? Die Geschichte macht es glaubwürdig. Denken wir nur an Jakobus, der Bruder des Herrn. der hat ihn verspottet gemäß der Schrift, wollte nicht an ihn glauben als Messias. Noch viel weniger, nachdem er gekreuzigt worden ist. Das ist wie wenn du einen Onkel hast in Amerika, der ist auf einem elektrischen Stuhl gestorben, ja, aufgrund von etwas Falschem. Von dem würdest du niemals erzählen wollen. Vom Onkel Harry sagen wir nämlich nicht. Das ist eine Schande über die Familie gebracht. Kreuzigung war die größte Schande, die jemand überhaupt über sich und über seine Familie bringen konnte. Jakobus wollte nichts mit Jesus zu tun haben, aber er kam zum Glauben, und zwar nach der Kreuzigung. Was könnte ihn nach der Kreuzigung Jesus zum Glauben gebracht haben? Er wurde sogar zum Leiter, zum Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Was könnte es gewesen sein? Die Überzeugungskraft von Petrus? Ich denke nicht. Es war eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Paulus selber, der ja gegen die Gemeinde war, gegen die Kirche war, sie umgebracht hat. Was hat ihn zum Glauben bringen können, außer dass er den auferstandenen Herrn Jesus gesehen hatte? Warum glaube ich an Jesus? Ja, es ist eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Das kann mir niemanden nehmen. Aber noch mehr dazu, meine persönliche Erfahrung ist 1:1 in Übereinstimmung mit dem, was in dem Wort steht. Zweitens, die Bibel bestätigt, wer Jesus ist. Was geschehen ist in der Geschichte mit Israel, mit den Nationen und das, was gerade vor unseren Augen abspielt heute in der Welt, in welche Richtung die Welt geht. Ich glaube an Jesus aufgrund von der Geschichte. Dass es keine andere Erklärung gibt dafür, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, weil er von den Toten auferstanden ist. Es gibt keine Erklärung dafür. Niemand kann es erklären. Es gibt einen guten Film, das heißt der Fall Jesus, herausgebracht aufgrund einer wahren Geschichte von einem Reporter, der nicht an Jesus glaubt, der Atheist war, der aber danach zum Glauben kam, als er anfing zu erforschen, was eigentlich dahinter steht. Also du brauchst deinen Kopf nicht an der Garderobe abzugeben, wenn du hier in die Gemeinde kommst. Aber es gibt noch eine letzte Grund, warum ich an Jesus glaube. Und zwar, ich glaube an ihn, weil es die maximale Gewinnchancen gibt. Ja, tatsächlich. Nun, auch wenn das alles überhaupt nicht stimmt, auch wenn das überhaupt nicht wahr ist, all das, was ich erlebt habe, was die Bibel eigentlich prophezeit hat, was die Geschichte eigentlich einem lehrt, auch wenn das alles nicht stimmt, kann ich trotzdem sagen, am Ende von meinem Leben, ich habe jetzt schon, in diesem Jahr werde ich 64 Jahre hinter mir haben, kann ich sagen, ich habe ein gutes Leben geführt. In schwierigen sowie in guten Zeiten. Es ging mir gut. Ich habe an Jesus geglaubt, er half mir und ich habe keine Mühe zu sagen, ich bin nicht stolz zu sagen, hey, ich brauche keine Hilfe oder keine Unterstützung in verschiedenen Bereichen meines Lebens, auch in all den Umständen Zuversicht zu haben. Und selbst sogar, ich habe gerade letztens, ich hoffe, ich habe meine Frau nicht geschockt, aber vielleicht hat es etwas zu tun, dass Jesse kürzlich da war, weiß es nicht. Er hat uns nämlich ein bisschen mehr erzählt über seine Begegnung im Himmel und so, wie er mit Paulus unterwegs war und verschiedenes anderes und so. Ich habe gerade letztens, sind wir gerade zum Haus, zu unserem Eingang gelaufen, da kam er einfach über mir, weißt du was, Schatz, ich freue mich auf den Himmel. Das meinte ich ernst. Das Leben kann manchmal, man hat so viele Dinge hin und her und alles, was weiß ich, was es alles gibt. Aber Herr, Schatz, ich freue mich auf den Himmel. Ich will damit sagen, ich bin bereit jetzt, ich will jetzt schon gehen. Aber dass es einem real ist. Also selbst dann, wenn all das nicht stimmen würde, ich kann dir sagen, ich hatte ein gutes Leben gehabt. Gutes Leben. Aber mein Lieber, wenn es aber stimmt, was geschehen ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er der Weg ist, die Wahrheit ist und das Leben, dann habe ich alles gewonnen. Ich verliere sonst nichts, weil ich habe ein gutes Leben gehabt. Du hast vielleicht auch ein gutes Leben gehabt, auch wenn du nicht an Jesus geglaubt hast. Es gibt viele Menschen, die haben ein schönes Leben, geht es ihnen gut, nicht große Schwierigkeiten. Es gibt solche, die überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, führen ein wunderbares, schönes, nettes Leben ganze Zeit. Aber mein Lieber, du könntest alles verlieren, wenn Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und wenn er es ist, dann habe ich alles gewonnen. Also ich sage dir, an Jesus Christus zu glauben, bringt maximale Gewinnchancen. So oder so. Halleluja. Auf den oder den anderen Weg. Hebräerbrief, Kapitel 9. Hebräerbrief, Kapitel 9 wollte ich hier noch lesen. Wo habe ich es da? Kapitel 9 und Vers 27. Es heißt hier, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, das war am Karfreitag, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich kann es kaum erwarten, bis Jesus wiederkommt, dass ich ihn echt vor mir persönlich auch sehen werde. Aber bis dahin, ich glaube nicht einfach an einen Mythen, sondern er lebt in mir. Der Heilige Geist ist in mir und um mich herum und führt und leitet mich. Den Menschen ist es gegeben, einmal zu sterben. Ich krieg's kein zweites Mal. Deswegen lohnt es sich, alles dafür zu geben, für Jesus zu leben, weil es wird sich auszahlen am Ende der Tage, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Das Gericht, es gibt zwei Gerichte in der Bibel. Es ist das Gericht, der Richterstuhl Christi. Und es gibt das große weiße Throngericht. Vor dem Richterstuhl Christi wirst du stehen, wie jemand, der an der Olympiade hingeht, um vor den Richtern die Medaillen zu kriegen. Das sogenannte Bema heißt das. Das ist das Wort dafür. Denn unsere Sünden sind bereits gerichtet worden durch Jesus am Kreuz und durch dem, dass wir gesagt haben, ich bin froh, wenn du die Rechnung zahlst, Jesus. Deswegen gibt es nur noch Belohnungen, die wir kriegen werden. Aber diejenigen, die es nicht erkannt haben, die selber ihre Schuld bezahlen wollen mit ihrem guten Leben, mit ihren Überlegungen und die werden es nicht schaffen, weil wenn die Bücher aufgetan werden vor dem großen weißen Throngericht Gottes in der Zukunft und nachgeschaut wird, wer im Buch des Lebens steht, wird ihr Name nicht drin stehen, so leid es einem ist. Und darum ist es so wichtig für uns. Lass uns diese Botschaft weitertragen. Weil Jesus starb für jeden, hat niemand ausgelassen. Egal wie schlimm, egal wie anders das sie sind, wie du, lass uns zu Herzen nehmen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Leute, die neben uns sitzen, mit denen, die wir ständig zu tun haben. Wissen wir, dass sie sich für Jesus entschieden haben? Haben sie schon mal das Evangelium gehört? Nicht die Botschaft der Kirche in dem Sinne, weil oftmals denken Leute, die Kirche, die missbraucht Menschen mehr, als was sie Gutes tut. Es ist nicht die Kirche, es ist die Beziehung. Halleluja. Ja, wenn ich dir die Frage stellen würde, warum glaubst du an Jesus? Was kannst du dann antworten? Ja, du kannst antworten mit deiner persönlichen Erfahrung und das ist schön. Aber viele Menschen werden dann sagen, ja, das ist gut für dich, das brauche ich nicht. Aber du musst mehr sagen können als nur das. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Punkte noch hinzugegeben, nebst deiner Geschichte, die wertvoll ist, die du niemals vergessen darfst, die immer wieder nicht nur geschehen ist, sondern mit jedem weiteren Tag weiterhin Erfahrungen mit Gott du erlebst, wie er da ist für dich. Weil es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und das ist hart. Aber denken wir niemals, dass Gott irgendwo, dass wir irgendwie besser sind als Gott selber. Weil Gott liebt die Menschen mehr, als was wir sie jemals tun können. Niemand hat die Strafe, die Jesus Christus auf sich genommen hat, am Kreuz getragen. Denn nicht dort starb nur ein Mensch, dort starb Gott persönlich. Das Leben selbst war bereit, sein Leben zu geben für uns. Denken wir niemals, dass Gott nicht barmherzig ist. Sondern er ist es, voller Liebe, voller Kraft. Halleluja, lass uns aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir, Jesus. Oh, für wer du bist, dass wir uns auch heute Morgen, diesem Ostersonntag, wo wir die Auferstehung Jesus feiern, Herr, und in diesem Wochenende so viele Menschen sich überhaupt nicht bewusst sind, was dieses Wochenende bedeutet. Hilf uns. Hilf uns, lebendige Briefe zu sein, Herr, die gelesen werden von anderen Menschen, Herr. Heutzutage sagen so viele, der Glaube, ja, das ist einfach nur was Persönliches für mich. Nein, ist es nicht. Das Evangelium ist die gute Nachricht für andere zu erzählen, anderen mitzuteilen. Die gute Nachricht, dass Jesus rettet, dass er heilt, dass er befreit, dass er erlöst, dass er vergibt. Oh Jesus, ich danke dir, Herr. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lass uns einen Moment einmal vor ihm stehen. Einfach in unserem Herzen ihm danken. Vielleicht denke zurück auf deinen ersten bewussten Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, wo du ihn erlebt hast, wo du dich persönlich für ihn entschieden hast. Oh Jesus, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Father, we love you. Oh, wir lieben dich, Jesus. Niemals, niemals vergessen wir es, Herr. Das Leben ist so kurz, Herr. Die Ewigkeit ist ewig. Danke, Jesus. Danke, Herr. Jesus sagte, Johannes Kapitel 11 und Vers 25, er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ist eine Frage an uns. Wenn du das glaubst, dann lade ich dich ein, mit mir ein Hingabegebet zu sprechen. Denn die Bibel sagt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ich bin nicht derjenige, der das entscheidet, sondern du. Du entscheidest, ob du Jesus die Rechnung überlassen willst oder sie selber begleichen möchtest. Aber ich sage dir, du hast nicht genug, um sie zu begleichen. Lade dich ein, mit mir zu sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an Jesus. Dass er für mich gestorben ist am Kreuz und am dritten Tag auferstanden ist, um nie mehr wieder zu sterben. Du bist der Sohn Gottes, Jesus. Komm in mein Leben, ganz frisch und ganz neu, jeden Tag und übernimm die Führung meines Lebens. Sei mein Herr, führe und leite mich, damit ich deinen Willen tue. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und Kraft. Für diese Zeit, Herr, damit ich in Kraft dein Wort predigen kann. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. und du bist mein Gott. Für alle Zeiten, die ganze Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr was? Es braucht nicht viel, dass das größte Wunder geschehen kann, wofür Jesus sein Leben gab. Dass wir Leute sagen, lad einfach Jesus ein in dein Leben. Sage einfach, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir all meine Schuld. Eigentlich hat er das schon getan. Die Sache ist nur die, wir sind bereit zu sagen, Jesus, ich gebe dir all meine Schuld. Er hat es nämlich schon gemacht. Es braucht nicht viel, aber es braucht das. Weil Gott ist ein Gentleman. Gott hat uns das größte Geschenk gegeben, unseren freien Willen. Und so kann er das nicht übergeben. Er macht uns zu keine Puppen für die Ewigkeit. Er zwingt uns nicht dazu. Hat dich nicht gezwungen, hierher zu kommen Sonntagmorgen. Er zwingt uns niemals was auf. Auch in der ewigen Zukunft wird uns niemals dazu zwingen, etwas zu tun. Du musst es aus freiem Willen entscheiden, weil du es möchtest. Ich bin so dankbar für diejenigen, die eine Rolle gespielt haben. Meine Mom, mein Bruder, andere auch, die mir geholfen haben, aus der Finsternis herauszukommen, um das Licht zu sehen. Immer ein Stückchen mehr. Immer ein Stückchen mehr, bis es mir aufgegangen ist. Dazu braucht es Gebet, dazu braucht es Liebe, dazu braucht es Handreichung, dazu braucht es Menschen, die erzählen von Jesus. Weil manche Menschen kennen nur Jesus als eine Figur der Geschichte, verbinden Jesus nur mit den bösen und schlechten Seiten der Kirche. Niemand hat alles richtig gemacht, außer Jesus Christus. Halleluja, Jesus, wir danken dir, Herr. Möge dieses Jahr, Herr, erfüllt sein von neuen Entscheidungen für dich, Jesus. Halleluja. Oh, neuen Entscheidungen, Herr. Genauso wie wenn man auf Eiersuche geht, Herr, und das Ei bedeutet Leben, Herr. Halleluja, dass wir auf Suche gehen, Herr, wo das Leben Gottes neu hinkommen kann, Herr. Wie viele Herzen offen sind zu empfangen, Herr. Dein Leben, Jesus, das du jedem Einzelnen schenkst und auch gibst. Hab Lob und hab Dank dafür. Gebrauche du uns. In Jesus' Name. Amen. Amen. Deswegen gib niemals auf. Das Leben ist manchmal nicht immer einfach. Aber Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Trübsal haben, aber siehe, ich habe die Welt überwunden für dich. Ich verlasse dich nie und ich versäume dich nie. In Jesus' Name. Amen.